Und da vielleicht aber eine Anekdote, weil ich meine, ja, natürlich alles irgendwie so eingetütet, aber das finale Go von wegen, morgen wird es soweit sein, kam dann schon am Sonntagabend irgendwann.
Genau.
So, wenn man das erzählen darf,
Naja.
wir waren gerade bowlen gemeinsam. So, und dann kam relativ spät am Abend noch der Anruf von Michael Mack an den Patrick. Und der hat nimmer ganz so gut getroffen danach. Der war dann doch schon da auch ein bisschen durch.
Geflüster. Backstage im Europa-Park Erlebnisressort. Hinsetzen, anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Folge von Parkgeflüster. Das Thema heute ist Voltron Nevera. In der letzten Folge der Baudokumentation wird natürlich die Testfahrt thematisiert und man sieht dort auch die Familie, wie sie die Bahn das erste Mal fährt. Und wir haben dazu tatsächlich von euch viele Nachrichten bekommen, dass ihr auch gerne von Lukas und Patrick, die zwei Hauptprotagonisten der Serie, die Meinung wissen wollt, wie denn sie die erste Fahrt erlebt haben. Und deswegen sitzen die beiden heute wieder hier bei uns. Hi ihr zwei.
Hallo, vielen Dank, dass wir hier sind.
Hallo, guten Morgen.
Direkt die Frage an euch, wie habt ihr denn die erste Fahrt erlebt?
Ist nicht so einfach zu sagen, weil einerseits ist ja Voltron eine Achterbahn, das hat man auch schon bei den ersten Reaktionen von der Familie gemerkt, die kann man nicht so einfach in zwei Worte verpacken, weil es ja einfach extrem komplex ist, extrem lang ist, extrem viel passiert in sehr kurzer Zeit auch. Und also ich persönlich war nach der ersten Fahrt komplett überfordert. Ich saß tatsächlich sehr früh drin und dazu kommt in der Schlussbremse an und man muss sich vorstellen, da stehen 30 Leute, die ja einem quasi gleichzeitig sagen, wie war's ja denn, was ist es gut, ist es toll?
So, einer von diesen 30 Personen war ich ja auch, der dann da stand und Patrick ist, glaube ich, irgendwie zwei, drei Züge vor mir gefahren und dann stand ich da und guck Patrick ins Gesicht und es war so eine Emotionslosigkeit erstmal.
Also ich war halt einfach komplett überfordert, weil ja, einfach, man kann sowas nicht nach einer Fahrt in Worte fassen. Und das haben wir jetzt auch bei anderen Testfahrern gesehen. Die erste Fahrt, die kommen komplett fertig zurück. Sie haben was Tolles erlebt, sind auch komplett glücklich, aber wissen nicht genau, was sie da erlebt haben. Also man braucht so schon so zwei, drei Fahrten, um überhaupt zu verstehen, was ist das für eine verrückte Achterbahn. Und das war bei mir auch dann so. Und ich konnte dann danach, nachdem alle mal gefahren sind, konnte ich nochmal reinhocken. Mittlerweile bin ich ein paar Mal mehr gefahren. Es ist schon toll, dass sich sehr vieles so bewahrheitet hat, wie wir es geplant haben. Manches ist auch anders geworden, was nicht unbedingt schlechter ist, also auch manches besser geworden, als ich gedacht habe. Und das ist aber nach der ersten Fahrt, das kommt nicht raus. Also da hat man so viele Sachen im Kopf, man weiß genau, da müssen wir jetzt minus 1,2 G haben, da müsste man jetzt schwerelos sein für die 2,2 Sekunden. Dann fängt man im Kopf an, die 2,2 Sekunden zu zählen, was ja eigentlich komplett unmöglich ist in so einer Situation. Aber man wird so von Eindrücken voll geballert quasi in dieser Bahn und man hat gar nicht Zeit, diese zu verarbeiten. Und so kommt man auch ein bisschen verwirrt dann am Ende an. Ja, und die Fragen haben dann auch nicht geholfen, das Ganze zu entzerren. Aber nach ein paar Fahrten bin ich sehr zufrieden mit der Bahn.
Wann wusstet ihr denn, dass ihr fahren dürft? Also war das so, wusstet ihr schon zwei, drei Tage vorher oder war das so ganz spontan?
Das war ja mein persönlicher Nervenkitzel des letzten halben Jahres. So, ich ja, meine, klar, man geht ja schon immer mal so ein bisschen diesen Zeitstrahl durch. Und irgendwann meinte ich dann ja vor einem guten halben Jahr zu Patrick, du Patrick, in den zwei Wochen, da bin ich im Urlaub. So, und dann war ich eben dann die ersten beiden Februarwochen im Urlaub. Und es war immer der feste Plan, dass diese ersten Fahrten schon ja Mitte, Anfang Januar vielleicht eher, also irgendwann im Januar hätten stattfinden sollen. So von wegen, ja, Lukas ist noch da. Und dann wurde irgendwann klar, okay, der Januar, das passt nicht mehr so ganz aus Gründen. Dann war ich, glaube ich, auch mehrfach kurz drauf und dran, meinen Urlaub zu verschieben. Oder gar abzusagen.
Wärst du weggeflogen?
Ich war, genau, ich
wo
war weg.
Du?
Ich war in der Karibik auf dem Kreuzfahrtschiff.
So, also das da ist kann schwierig man, zu verschieben.
Da kann man nicht mal schnell herkommen. So, und dann habe ich alle Situationen abgewogen und dachte, nee, der eventuelle Stress zu Hause, der wird zu groß sein. Ich muss das jetzt tun. Also muss in den Urlaub fahren, zwei Wochen.
Ja. Das ist auch eine Aussage, die kann nur von euch beiden kommen. Ich muss jetzt in den Urlaub fahren.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch was Spezielles. Ich meine,
ja, voll.
Wer wäre es jetzt also, irgendwas, irgendein genau. Event, okay, dann tut man genau. sich da einfacher, wenn man halt wirklich seit ja. 5 Jahren in so einem Projekt ist. Und genau. das, diese erste Fahrt ist schon was sehr Spezielles.
Das ist, ja, also ich habe es mir dann halt, es wäre dann halt so gewesen. Ich meine, manchmal steckt man da halt nicht drin. Und dann wäre ich halt auf dem Kreuzfahrtschiff gewesen und hätte mich dann über irgendwelche Nachrichten gefreut, dass es geil war. So, und jetzt hat es dann halt wirklich purer Zufall exakt so gepasst, erster Arbeitstag nach dem Urlaub wieder, dann die Nachricht heute Mittag. Ja, das war schon irgendwie, ich glaube, ich bin nicht ganz so analytisch an die Sache rangegangen, wie das Patrick gemacht hat. Ich war da eher etwas der emotionale Mensch. Also ich stieg einfach ein und hatte die pure Freude, die gesamte Fahrzeit kann man drüber streiten, ob dann die Tränen im Gesicht Freudentränen waren oder die vom Fahrtwind. Also nein, das ist, wie Patrick schon sagte, wenn man da irgendwie lange mit dabei sein darf bei so einem Projekt, ist das schon Wahnsinn, was da für eine Emotion auch mit dabei ist. Dann eben die erste Fahrt und ich fand es einfach nur geil.
Wie viele Stunden hattet ihr jetzt dazwischen, zwischen der Nachricht, ihr dürft fahren und der Fahrt ungefähr?
Ja gut, das bei mir ist es ja ein bisschen anders als beim Lukas jetzt gewesen, weil ich habe ja das quasi gesteuert, wann die erste Fahrt ist.
Also, du hast das Go gegeben dann.
Genau, ja. Also das heißt, ich habe da schon wochenlang mit der Inbetriebnahme-Crew gesprochen und abgewogen, wann kann es denn soweit sein, weil ist natürlich logistisch auch nicht so ganz einfach. Wir müssen die ganze Familie gleichzeitig an einem Ort haben. Das ist nicht so einfach. Die haben alle volle Terminkalender. Natürlich, für sowas nimmt sich jeder gerne Zeit, aber sie müssen halt trotzdem in der Nähe sein. Und da den richtigen Zeitpunkt zu finden, war dann gar nicht so einfach. Hat dann zum Glück alles ganz gut zusammengepasst und für Lukas hat es dann auch noch gepasst.
Ja. Und da vielleicht aber eine Anekdote, weil ich meine, ja, natürlich alles irgendwie so eingetütet, aber das finale Go von wegen, morgen wird es soweit sein, kam dann schon am Sonntagabend irgendwann.
Genau.
So, wenn man das erzählen darf, wir waren gerade bowlen gemeinsam. So, und dann kam relativ spät am Abend noch der Anruf von Michael Mack an den Patrick. Und der hat nimmer ganz so gut getroffen danach. Der war dann doch schon da auch ein bisschen durch.
Ja, das hat mich jetzt nämlich interessiert. Wie waren dann diese Stunden oder eben dann die Nacht davor einfach, wenn man weiß, oh Gott, morgen geht's los. Bei dir wieder der emotionale Part vielleicht, Lukas. Und Patrick, hast du da schon gehofft, dass alles so wirklich umgesetzt ist beim Gefühl, wie ihr es euch auch gedacht habt?
Das ist natürlich auch immer ein bisschen viel auch Trubel um diesen Zug rum und das ist schon, wenn man da so ein bisschen auch die Verantwortung dafür hat, das ist schon nicht ganz einfach, damit auch umzugehen. Da macht man sich natürlich schon auch Gedanken, wie man das am besten über die Bühne bringt, dass es auch für alle ein schönes Erlebnis ist. Das haben wir auch geschafft. Aber das hält einen dann schon wach. Also die Nacht davor habe ich, glaube ich, nicht geschlafen. Aber das ist auch okay. Ich meine, so ein Event, das hast du alle 10 Jahre mal, dann kommt es auf die Nacht auch nicht mehr drauf an. Aber ja, die Anspannung war groß.
Ja, ist absolut verständlich. Und du hast vorhin schon erzählt, ihr habt natürlich auf dem Papier und in Simulation alles 10.000 Mal durchgespielt und euch angeschaut. Dann seid ihr es gefahren. Könnt ihr sagen, was für euch persönlich so der Lieblingsmoment in der Bahn ist? Ich meine, die ist sehr lang, also die ist deutlich länger auch als andere Fahrten hier im Park, hat sehr viele Elemente und könnt ihr da einen rauspicken, wo ihr sagt, gerade die erste Fahrt, das hat euch am meisten gefallen? Zum Beispiel der Lounge?
Ja, ich glaube, der sogenannte Looping Lounge, ich weiß gar nicht genau, ob wir es im Vorfeld schon mal irgendwie so kommentiert hatten, der sieht ja wahnsinnig spektakulär aus. Er sieht spektakulärer aus, als er sich fährt. Okay. So, natürlich ist es wahnsinnig imposant, wenn man da mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, der Lounge hat es ja wirklich, wirklich in sich, da ist eine wahnsinnige Kraft dahinter und eine Geschwindigkeit, man merkt es, wenn man da so diesen Beyond Vertical, also so leicht übergeneigt nach oben gezogen wird, und wenn man dann da oben hängt und merkt, jetzt ist man aus dem Lounge raus und jetzt geht es einmal runter, die Schwerkraft zieht einen wieder weiter, das ist schon wahnsinnig, aber nicht ganz so intensiv.
Aber es ist vielleicht trotzdem so dieses Psychologische. Du natürlich. Sitzt da und siehst diesen Lounge, der einfach senkrecht nach oben geht. Das ist halt.
Wobei das aber natürlich sehr schnell geht. Ne? Ich meine, ich habe ja gerade gesagt, das ist ja schon ein wahnsinnig intensiver Lounge. Deswegen, das geht gar nicht so lange. Also man hat da gar nicht so die Gelegenheit, die Höhe und die Aussicht zu genießen. Das ist dann doch eher bei der Silverstar.
Ja.
Aber mein Highlight, ich finde, das ist extrem schwierig zu sagen, was so das perfekte Highlight ist. Ich glaube, Patrick hat da schon seine Top 3. Sich zurechtgelegt.
Okay. Er nickt.
Ja, also das muss ich mir Lukas recht geben, aber dieser Lounge, ich sag mal, so der Lounge steht seit Juni, meine ich, steht er da und wir sind da immer drunter gestanden, haben da hochgeguckt und so, boah, voll krass, da hochzuziehen, aber eigentlich hätten wir es wissen müssen, der Lounge ist natürlich eher ein schneller Lift, weil wir können da nicht Vollgas geben, weil wir, wenn wir auf 30 Meter Höhe dann irgendwie 80 km/h haben, die Energie bekommen wir gar nicht mehr abgebaut. Deshalb ist es ein schneller Lift. Es macht unglaublich viel Spaß, aber es ist nicht dieser intensive Kick. Der Lounge, der am meisten kickt, ist tatsächlich der letzte Lounge, den wir haben. Also wir fahren ja erst rückwärts. Das ist schon wild und dann vorwärts nochmal richtig Gas geben, da merkt man mal richtig, was wir überhaupt für Launchkräfte haben. Mhm. Der macht für mich auch am meisten Spaß und auch dieser Top-Hat dahinter, also ganz außen an der Parkgrenze, wirklich ein paar Millimeter von der Parkgrenze entfernt, die ganzen Fahrzeuge kommen in den Park und man fährt da oben drüber, das ist schon
ein, da hat man schon sehr schöne Gefühl. Fotos gesehen
auch. Ja. Da bin ich jedes Mal total fasziniert, was das für einen neuen Ausblick erschafft, ne? Weil das ist wirklich so ein Moment, wo man dann, wenn man kurz sich Zeit nehmen möchte, wo man halt so eine Sekunde einmal hat, um sich umzuschauen, das kennt man so von diesem, von dieser Perspektive noch gar nicht.
Ja, apropos umschauen, das ist eigentlich mein Lieblingselement in der ganzen Bahn, ist eigentlich dieser Inverted Stall. Da, wenn man die Zeit hat, sich umzuschauen, also ich habe die mittlerweile eigentlich ganz gut, nach dem zweiten Launch geht mir über Kopf 2,2 Sekunden schwerelos. Ich habe es mittlerweile nachgemessen, es passt auch ziemlich genau. Da hat man wirklich diesen Moment des Ausschaltens. Also die Bahn ist extrem eng getaktet. Du hast die ganze Zeit irgendwas. Du hast Kräfte von allen Richtungen, die sich extrem schnell abwechseln, auch positiv, negativ, auch manchmal im Sekundentakt abwechseln. Und dann hast du diesen einen Moment, wo einfach mal kurz die Welt ausgeknipst ist. Also du bist wirklich schwerelos. Du bist über Kopf, ja, das ist ungewöhnlich, aber du hast einfach mal diese Zeit, mal kurz durchzuatmen. Wenn man sich darauf einlässt, also viele werden da auch keine Zeit haben, die werden da auch komplett überfordert sein mit der Situation, aber das ist schon ein tolles Element, weil es einfach auch super in die Bahn da reinpasst, weil man am Anfang sehr viel Druck hat mit 3 Überschlägen direkt nacheinander und dann das als 4. Überschlag und danach direkt wieder viel Druck, da kommt direkt ein Airtime-Hügel mit minus 1,5 G, also das ist der heftigste Hügel, den wir in der ganzen Bahn haben, aber da dazwischen diese kurzen 2 Sekunden Pause, die man da hat, die sind halt irgendwie sehr speziell in der Bahn.
Wobei ich jetzt nicht so ganz sicher bin, ob der Standardgast das auch als Pause bezeichnen würde.
Ja.
Da kopfüberhängend, schwerelos, aber das ist dann vielleicht eine nachgelagerte Diskussion.
Für die, die vielleicht das gewöhnt sind und Achterbahnliebhaber, für die ist vielleicht ein kleiner ruhiger Moment. Das ist doch schön.
Für mich auch wirklich super, aber das ist so eine technische, ja, was ich technisch extrem imposant finde, die Geschwindigkeit der Drehweiche. Das ist wirklich, der Zug steht still, das Ding dreht sich, verriegelt ganz kurz und sofort der Lounge. Da ist null Gelegenheit, also null Pause dazwischen und das ist schon sehr, sehr imposant. Gemeinsam eben mit diesem starken Lounge rückwärts.
Habt ihr schon alle Sitze getestet in der Bahn? Also habt ihr schon die 16 Testfahrten hinter euch?
Also ich habe schon weit mehr 16 Testfahrten hinter mir, aber noch nicht alle Sitze getestet, weil natürlich auch ein paar Sitzen hocken Dummies drin. Die Dummies sind bis zu 95 Kilo schwer. Die trägt man nicht so einfach mal kurz raus. Also es gibt so ein paar Sitze, die ich jetzt öfters gefahren bin, ein paar Sitze, die ich aber noch gar nicht gefahren bin. Aber so einen groben Durchschnitt übers Fahrzeug habe ich schon.
Und es stimmt auch, dass ihr sagen würdet, die äußeren Sitze haben nochmal so einen kleinen Kick mehr als die in der Mitte.
Ja, auf jeden Fall, okay. Auf jeden Fall. Also ich meine, man hatte ja schon dann die Möglichkeit in der Vierergruppe, nachdem man eingeteilt wurde, kann man sich ja schon selbst organisieren, um zu schauen, wenn man doch eher im Inneren sitzen möchte. Ja, es ist schon ein Unterschied.
Vielleicht startet ihr erstmal, wenn ihr in der Vierergruppe seid, mit den Inneren sitzen. Okay, 2 müssen halt nach außen. Und dann beim zweiten Mal sitzt ihr euch dann nach außen. Dann habt ihr dann nochmal so eine kleine Stufe nach oben. Und jetzt für die ganzen Leute, die es nicht gefahren sind, also alle, die hier zuhören. Wenn ihr jetzt Blue Fire Silverstar ungefähr auf eine Skala von 1 bis 10 von der Intensität setzen würdet und Voltron nebendran, was würdet ihr da sagen? Ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, ich weiß.
Das ist eine unglaublich schwierige Frage, einfach weil die Anlagen, die sind so grundauf verschieden. Das kann man echt wahnsinnig schwer vergleichen.
Ja, also ich sag mal, es hat halt jede Bahn so seinen Reiz und das war ja auch das Ziel beim Designprozess, dass wir eben nicht eine Bahn einfach krasser machen, sondern dass jede Bahn ihre Charakteristik behält und auch für sich dann auch dasteht. Also klar ist, die Bahn ist schon am ehesten ähnlich wie ein Blue Fire, aber sie ist jetzt nicht ein Blue Fire in Extrem. Sie hat ganz andere Charakteristiken, die Blue Fire nicht hat, aber andererseits hat Blue Fire auch eine Art und Weise, die jetzt Voltron nicht hat.
Manchmal macht es natürlich auch die Menge aus an Inversionen, natürlich, die eben nach der Bahn hat.
Ganz klar.
Da halt einfach, könntet ihr wahrscheinlich auch sagen, einfach eine etwas extremere Bahn in die Richtung für Fans, die einfach mal so dieses extreme Achterbahnerlebnis erleben wollen.
Wobei man da aber auch sagen muss, es ist jetzt nicht die krasseste Bahn der Welt. Es ist auch nicht die krasseste Bahn Europas, die wir da gebaut haben, auch von den Kräften, von den Figuren her. Es ist meiner Ansicht nach wirklich noch auch eine Familienachterbahn.
Ah ja. Das passt natürlich dann auch perfekt in den Park, ist sehr schön. Also auch für die Zuhörer, die vielleicht ein bisschen vorsichtig sind oder auch so ein bisschen noch Angst haben, vielleicht ist die Angst euch jetzt ein bisschen genommen worden.
Sagen wir vielleicht Familien mit nicht ganz zu
die jungen Oma Kindern. Kommt auch noch mit in Voltron Neveras. Ich glaube auch, selbst wenn man die Bahn nicht fährt, also dieser kroatische Themenbereich, wir durften jetzt ja auch schon auf dem Platz da rummarschieren, es sieht wahnsinnig schön aus. Es ist ja noch nicht fertig und es wird ja auch dieses Jahr nur der erste Abschnitt eröffnet. Das ist ja noch, der kroatische Themenbereich ist ja an sich noch im Ausbau sozusagen und wie diese Bahn, dadurch, dass es halt so viele Züge auf der Strecke sind, sich da durchschlängelt durch diese Palmen und durch diese Ruinenlandschaft.
Olivenbäume.
Es ist einfach wunderschön. Anzuschauen auch. Also ich glaube, es ist sogar ein Highlight, wenn man wirklich unten steht und zuschaut. Also wir standen wirklich jetzt schon öfter mal unten und haben einfach zugeschaut und sogar da kickt schon die Euphorie.
Also es ist wahnsinnig imposant, auch wenn man jetzt durch den Park schon läuft. Die Leute versammeln sich an der Ecke, wo man am meisten sehen kann und es wird beobachtet. In Griechenland natürlich.
Griechenland, die Treppe ist der Wahnsinn. Sobald da Testfahrten finden, glaube ich, müssten wir da bald Virtual Line einführen, um den perfekten Viewing Point zu schaffen. Das ist schon wirklich Wahnsinn, ja.
Ja, und auch wahnsinnig, wie die Bahn eingebettet ist, was die Sichtweise in den Park angeht. Also man läuft ja hier zum Beispiel durch Frankreich durch, Richtung Griechenland und sieht ja schon diesen Lounge eigentlich vor sich mit dem Turm. Also ein abartiges Bild, da war ja davor die Ballonfahrt, ja, genau, die Ballonfahrt. Und jetzt hat man einfach diesen riesigen Lounge da. Man sieht es wirklich von so vielen Ecken, auch vom Märchenwald aus, kann man die Bahn erkennen. Also obwohl sie jetzt ja eigentlich nicht direkt inmitten des Parks steht, ist sie fast von überall aus sichtbar.
Ja, das ist so. Das Gelände ist auch irgendwie mitten im Park, obwohl es eigentlich immer nur am Park angrenzend war, haben wir erst in der Planung gemerkt, wie gut das Gelände eigentlich im Park reinpasst und dass das wirklich so ein Stück ist, das eigentlich schon lange hätte Park sein sollen. War ja davor eben, du hast ja gesagt, Ballonfahrt, Traumzeitdom war dort und immer wieder sonntags. Die Wasserbomben waren dort. Also war so ein bisschen mixed used. Wir hatten die Satellitenschüssel noch da stehen, kann man sich heute gar nicht mehr dran erinnern. Ist erst 2 Jahre her eigentlich, seitdem wir die abgebaut haben.
Verrückt.
Ja, und das alles, das ist ein Premium-Gelände im Park und da haben wir jetzt halt auch eine Premium-Attraktion hingestellt und sind eigentlich sehr glücklich, wie das aussieht in der Attraktion oder in dem Themenbereich, aber auch von allen Sichtachsen. Also
vor allem, ich finde auch von Kroatien, da hat man jetzt einen kleinen Teil, das Gebäude ist schon sichtbar, der Shop ist schon sichtbar und ich finde, es integriert sich bereits jetzt super gut, also harmoniert wunderbar mit dem griechischen Themenbereich.
Ja, und auch im Endeffekt kann man da auch tatsächlich sehr viele Gäste auch wieder unterbringen, das heißt, der Park ist auch in bestimmten Ecken vielleicht nicht mehr so überfüllt, das heißt, man hat dort Möglichkeit auch die Gäste einfach gut unterzubringen und man kann sich dort auch gut aufhalten.
Ja gerade von der Planungssicht, vom Guestflow ist diese Ecke eh immer ein Problem gewesen um die Eisshow. Da ist immer sehr viel los und das entspannt sich jetzt hoffentlich schon ein bisschen durch diesen zusätzlichen Loop, den wir geschaffen haben durch Kroatien. Also wir verbinden ja jetzt eigentlich den Ausgang der Euromir direkt mit Griechenland, mit dem Ausgang von Poseidon, kann man eigentlich sagen. Mhm. Und diese zusätzliche Achse, die wird uns da einiges helfen, gerade in dem Bereich.
Auf jeden Fall danke dazu schon mal, dass ihr einen richtig tollen Einblick gegeben habt. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Fragen, die ihr an die zwei Jungs hattet, ihr Zuhörer von Parkgeflüster, beantwortet bekommen. Dann würde ich gerne nochmal eine kleine Frage zu der Baudoku fragen. Und zwar, die Folge, wenn ihr jetzt hört, ist Montag, das heißt letzten Donnerstag kam die neueste Folge raus. Inwieweit ist denn auch dieses Erfolgsformat geplant weiterzuführen? Könnt ihr da schon ein bisschen was sagen? Weil wenn die Bahn natürlich irgendwann mal steht, dann ist natürlich die Dokumentation vom Bau abgeschlossen. Aber ich glaube, die Fans wollen natürlich da gerne auch wissen, wie es weitergeht mit euch zwei oder auch allgemein mit dem Format. Könnt ihr da schon was dazu sagen?
Naja, ohne Bau halt auch keine Doku. Das ist halt so. Das ist ein Format, das war von Anfang an angelegt für die Bauzeit. Wir haben ja, wann war es? Ich glaube, im Mai letzten Jahres haben wir den ersten Teaser rausgehauen. Zur Pressekonferenz.
Vor 2 Jahren. Das war nicht letztes Jahr. Wir machen doch schon das. Ja. Das ist das dritte Jahr Baudoku, meine ich.
Ja. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ja. Aber ja, doch, stimmt. Ja, vor 2 Jahren.
Dritte Jahr Baudoku.
Als wir auf einem leeren Platz standen, ein paar Kies. Die Wand umgefallen ist. Das ist immer noch eins meiner Highlights in der ganzen Baudoku-Zeit.
Ja, ja.
Wir werden das Projekt ja noch bis zur Eröffnung begleiten. Wir wissen ja jetzt alle, wann die Eröffnung ist, am 26. Also in ein paar Tagen quasi. Macht es jetzt nicht einfacher für mich, aber egal. Aber wir werden natürlich nochmal eine Folge kurz vor der Öffnung, also einen Tag vor der Öffnung raushauen und vielleicht gibt es noch ein kleines Best-of, aber dann ist das Projekt auch abgeschlossen. Ja, und dann schauen wir mal, vielleicht finden sich im Unternehmen junge, frische Gesichter, weil wir sind jetzt langsam durch.
Es ist auch, wir müssen das wirklich mal machen, dass wir einfach mal so unsere Köpfe so in einem Fast Forward die letzten 3 Jahre einfach mal vergleichen, wie man sich verändert hat. Das ist schon verrückt. Das war jetzt auch eine lange Zeit und eine lange und tolle Reise.
Ja, vielleicht, wir hatten es auch schon mal mit Thomas Mack bei Adrenalin drüber, aber vielleicht durch den ganzen Stress altert man vielleicht schneller. Habt ihr auch schon graue Haare bekommen dadurch durch die letzten 3 Jahre?
Da darf ich nichts dazu sagen. Zum Glück ist das ein Podcast.
Aber in der Baudoku könnt ihr sehen.
Ja, da könnt ihr sehen. Da haben wir Computereffekte drauf, da sieht man das nicht so.
Ich habe ja schon seit 10 Jahren eine graue Strähne vorne, aber das ist halt so.
Das ist ein Markenzeichen, Lukas, du musst das so sehen.
Ihr habt es jetzt gerade auch schon angesprochen, wenn dann das Thema Baudoku auch nicht ist oder auch allgemein Voltron dann irgendwann eröffnet ist, ihr habt natürlich auch viel zu tun. Patrick, du hast gesagt, die Arbeit nimmt nicht ab. Was ist für dich jetzt gerade die Woche oder die Wochen, die jetzt auf dich zukommen, was ist da so dein Hauptaugenmerk von der Arbeit?
Momentan bleibt bei mir alles liegen, was nicht Voltron oder Alpenexpress und Wildwasserbahn heißt. Ja. Also wir sind da voll drin in der Öffnung dieser Attraktion. Alles, was in der Zukunft kommt, liegt auch auf dem Tisch, aber stapelt sich momentan einfach. Ja, klar. Ja. Weil da ist jetzt einfach der komplette Fokus drauf, bis diese 3 Attraktionen wieder am Start sind. Ja, und danach geht es natürlich weiter mit neuen spannenden Projekten, zu denen ich natürlich noch nichts sagen darf, aber die relativ bald auch mal kommen. Also wir werden im Park natürlich nie stehen bleiben. Projekte haben, jetzt ein Voltron hat 5 Jahre Vorlauf, andere Projekte haben 2 bis 3 Jahre Vorlauf, kommt immer ein bisschen auf die Komplexität an. Die laufen natürlich alle schon im Hintergrund. Und das wird natürlich auch alles betreut und muss auch alles gebaut werden irgendwann und geplant werden, vor allem im jetzigen Stadium. Also uns wird es nicht so schnell langweilig werden. Das ist dann eher ein Problem, wann finden wir mal ein paar Tage im Urlaub zu machen.
Ja.
Aber die Tage müssen wir irgendwann finden. Ja, jetzt die nächsten, ja, was sind es dann noch? Die nächsten 25 Tage, die werden nochmal richtig heftig. Und dann können wir uns auch ein bisschen zurücklehnen. Also ich dann mehr als Lukas.
Ich wollte gerade sagen, zumindest du so ein bisschen. Das ist ja, bei mir nimmt es dann ja auch so neben der Möglichkeit im Vorfeld bei der Planung auch relativ nah mit dabei zu sein. Aber natürlich habe ich zum Projekt nicht diese Nähe gehabt, wie Patrick die einfach hatte. Das wird jetzt dann bei mir und bei dem Operations-Team ja von Tag zu Tag langsam einfach auch mehr, wo wir uns doch jetzt auch sehr konkret, nicht Gedanken, die Gedanken haben wir schon gemacht, aber wie muss eine Warteschlange sein? Wo können wir die erweitern, wenn am Eröffnungstag, weiß nicht, sehr viele Menschen logischerweise Voltron fahren möchten?
Dazu was, vielleicht auch noch eine Frage für die Fans. Ja. Wie viel Zeit müssen sie einplanen?
Boah, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen.
Du?
Ich habe keine Ahnung. Das ist bei dieser Frage
bestimmt mehr als eine Stunde, oder?
Auf jeden Fall mehr wie eine Stunde. Da bin ich recht sicher, dass es über die Stunde wird. Aber darüber hinaus wirklich keine Ahnung, was uns da erwarten wird. Wir werden uns auf jeden Fall für verschiedene Szenarien einfach auch bereit machen, damit wir da allem auch gerecht werden. Müssen wir warten.
Ja.
Mal schauen, was wird.
Ihr müsst warten, wir müssen warten, alle warten, aber ihr könnt euch ja die Zeit vertreiben eben mit der Baudokumentation. Und jetzt hat ja auch der Park offen, also hier laufen schon fleißig ganz viele Leute vorbei, deswegen, ihr könnt ja ein bisschen Mäuschen spielen. Ich habe gesehen, im Bauzaun sind auch ein paar Löcher reingekommen, da war wohl ein Handwerker nicht ganz so fleißig bei der Arbeit und da könnt ihr ja sogar durchspickeln oder natürlich der Hot Take, der Tipp Griechenland-Treppe, einfach mal rüberschauen und den neuen kroatischen Themenbereich bewundern.
Wir freuen uns alle sehr drauf. Ich persönlich freue mich auch sehr auf das Eis. Da habe ich auch sehr viel Lust und ich glaube, irgendwann rolle ich hier aus dem Studio, wenn ich in der Pause mir da ständig ein Eis hole. Dann sind wir am Ende angekommen der Episode. Danke euch zwei, dass ihr die Zeit genommen habt. Die Tür ist immer offen im Studio, wenn ihr uns was Tolles erzählen wollt, was Spannendes. Ihr könnt immer gerne wieder vorbeikommen.
Ja, und ich habe Patrick vorhin auch gefragt, wann er denn hofft, ein bisschen mehr Zeit zu haben. Und er hat angedeutet, ja, vielleicht im Juni. Also Patrick, das war jetzt ein bisschen doof, weil du weißt, wir werden euch dann auf jeden Fall im Juni wieder vielleicht für ein Interview anfragen.
Wenn ich da nicht im Urlaub bin.
Der wohlverdiente Urlaub. Alles klar, dann danke euch und
super, vielen Dank euch.
Bis dann. Ciao, ciao. Dann,
ciao.
Tschüss.
Parkgeflüster. Das war der Europa-Park-Podcast Parkgeflüster. Backstage im Europa-Park-Erlebnisressort. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europa-Park-Podcast-Formate rein. Auf VJoy und überall, wo es Podcasts gibt.